Ja, dieses Kreuzigungsbild, das ich Ihnen mitgebracht habe, es stammt aus dem Jahr 1515. Und wir steigen sogleich in die Betrachtung des Bildes ein und schauen uns links die Frau an, die ganz in Weiß gekleidet ist. Sie ringt ihre Hände, ihre Augen sind geschlossen, das Gesicht ist ganz blass und bleich, sie droht nach hinten zu kippen. Sie ist gerade ohnmächtig geworden oder droht zumindest, steht kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Diese Frau ist Maria, die Mutter von Jesus. Die weiße Farbe steht für ihre Frömmigkeit, ihre Reinheit. Sie hatte sich Gott ganz zur Verfügung gestellt, hatte zu dem Engel Gabriel damals gesagt, mir geschehe, wie du es willst, wie du gesagt hast. Sie hatte fromm und redlich gelebt, war mit Josef und ihrer Familie immer wieder nach Jerusalem gereist, wie wir an der Geschichte vom 12-jährigen Jesus wissen. Sie hatte der Verheißung geglaubt, dass Jesus der Retter der Welt sein wird. Aber nun sieht sie diese grauenhafte Erscheinung ihres Sohnes da hängen und all das scheint nun zu zerbrechen. Und vielleicht kennen wir ja auch diese Fragen, die manchmal auch in uns aufbrechen. Was hat es denn gebracht, dieses ganze fromme und tugendhafte Leben? Warum glaube ich denn an diesen Jesus, wenn die Welt sich doch so dreht, als wenn nichts passiert wäre? Ist das wirklich alles wahr? Der junge Mann im roten Gewand, der fängt sie auf. Es ist Johannes, einer der Jünger von Jesus. Auch er blickt nicht mehr auf Jesus, seinen Herrn und Meister, seinen Lehrer. Das macht wohl keinen Sinn mehr. Von dem ist keine Hilfe mehr zu erwarten. Er muss nun selber einschreiten und der Maria helfen und sich vielleicht einsetzen für das Gute in der Welt. Mir kam da Albert Schweitzer in den Sinn, den großen Menschenfreund, den Dschungeldoktor oder Urwaldarzt, der im zentralafrikanischen Gabun 1913 ein Krankenhaus gegründet hat. Er war Arzt, er war Theologe. Und damals war ja die liberale Theologie sehr stark verbreitet, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, die gesagt hat, ja, dieses Bild eines Friedensreiches Gottes, das kommt nicht einfach irgendwie, sondern das müssen wir Menschen, da müssen wir was tun. Wir müssen dafür sorgen, dass der Frieden auf der Erde wächst, durch moralische Verbesserung, durch bessere Erziehung und so weiter. Albert Schweitzer hat ihm damals widersprochen und gesagt, nein, also in der Bibel steht es aber ganz anders. Jesus hat das Reich Gottes erwartet als etwas, was von oben kommt, von Gott, ohne menschliches Zutun. Aber dann hat Albert Schweitzer ein Aber hinzugesetzt. Aber, hat er gesagt, offensichtlich hatte Jesus sich geirrt. Das Reich Gottes, das er erwartete, ist ja nicht gekommen. Also die Konsequenz, müssen wir es doch selber machen. Trotz des Protestes Albert Schweitzer letztlich zu genau demselben Ergebnis gekommen wie viele Theologen damals auch. Wir müssen es selber machen. Wir müssen selber eine bessere Welt schaffen. Und so hat Albert Schweitzer auch gelebt, hat sich sehr für die Ehrfurcht vor dem Leben eingesetzt, hat gegen Krieg und atomare Aufrüstung protestiert. Und so lebt nun auch dieser Jünger. Er hilft der Maria, weil von ihrem Sohn ist offensichtlich keine Hilfe mehr zu erwarten. Vor dem Kreuz kniet eine weitere Frau. Es ist Maria aus Magdala. Sie hat die Hände gefaltet, zum Gebet erhoben. Aber man sieht schon, wie sich die Finger so langsam lösen. Ist ja auch die Frage, was soll das noch nützen, zu einem Toten zu beten? 2 Jahre zuvor hatte Jesus sie von einer schweren Erkrankung geheilt. Heilung hat sie also von ihm erfahren, aber wohl nicht das Heil, auf das sie möglicherweise auch gehofft hatte. Jesus ist gewiss ein großes Vorbild der Menschenliebe, aber ein Retter ist er wohl nicht. 3 Menschen also, die jetzt am Kreuz plötzlich, ja geradezu zusammenbrechen, ihre Hoffnungen brechen zusammen. Und ist das auch ein Wunder? Die Karte, die Sie haben, ist nun relativ klein. Wenn es größer wäre, könnte man noch besser sehen, wie detailreich und furchtbar die Haut dieses Jesus aussieht. Ein abstoßender, hässlicher Leichnam. So wie wir es gerade beim Lied von Paul Gerhardt gehört haben, die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht ist hin und ganz vergangen. Des blassen Todes Macht hat alles hingenommen, hat alles hingerafft. Ja, und ohne Glaube und Hoffnung wird die Welt eben schwarz und dunkel. Und das hat der Maler ja auch deutlich dargestellt. Die Farbe, die er am meisten verwendet hat, ist eigentlich gar keine Farbe, es ist das Schwarz. Aber ist das wirklich alles? Kommen wir nun zu dem Hoffnungsvollen, was der Maler in sein Bild gemalt hat. Zunächst einmal das Licht. Obwohl die ganze Welt dunkel ist, scheint nun gerade ausgerechnet auf diesem Hügel Golgatha irgendein Licht. Es kommt wohl von Osten, vielleicht schon ein Hinweis auf das Osterlicht. Macht das Sinn, der gekreuzigte Jesus als einziger Ort der Welt? Überall ist Finsternis und Dunkelheit und gerade da leuchtet's. Kann das sein, dass sich in dem tiefsten Dunkel sich eine Herrlichkeit zeigt? Wir erinnern uns auch an das Jesuswort, als er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Schauen wir weiter. Die Menschen beim Kreuz, die repräsentieren die damaligen drei Stände. Maria ist gekleidet wie eine Nonne. Johannes trägt ein rotes Priestergewand mit Halskrause. Das ist sozusagen der Klerus. Die kniende Maria aus Magdala trägt ein kostbares Kleid. Sie ist dargestellt wie eine Reiche aus dem Adelsstand. Und der Mann rechts trägt zwar ein leuchtend rotes Gewand, aber es ist leicht zerrissen, an mehreren Stellen ausgefranst. Er ist sozusagen der Vertreter der armen Unterschicht. Es sind eigentlich ungeheuerliche Aussagen, die der Maler hier reinlegt. Der Ort der Kreuzigung ist nicht nur der einzige wahrhaft lichterfüllte Ort der Welt, sondern die Kreuzigung betrifft alle Menschen. Auf Golgatha ist etwas geschehen, was alle angeht. Ob Mann, ob Frau, ob reich, ob arm, ob fromm oder weltlich. Und alle Menschen meint wirklich alle. Nicht nur die Menschen, die gerade auf der Erde leben, sondern auch die, die bereits von uns gegangen sind und auch die, die noch kommen werden. Der Maler macht das dadurch deutlich, dass er neben das Kreuz, nämlich rechts, Johannes den Täufer malt, der damals zur Zeit der Kreuzigung ja bereits tot war. Und noch etwas. Zugleich trägt dieser Johannes der Täufer die Züge des Malers. Es ist ein Selbstporträt. Der Maler, der erst 1500 Jahre nach Jesus gelebt hat, steht hier auch unter dem Kreuz. Also auch die, die zur Vergangenheit gehören, die zur Zukunft gehören, die gehören alle mit dazu. Der Maler macht deutlich, auch du, der du heute das Bild betrachtest, auch für dich ist dieser Jesus gekommen. Und das gilt auch für deine Nachfahren, für die, die noch kommen werden. Wer ist dieser Maler? Auf der Rückseite steht es ja auch. Matthias Neidhardt, bekannter unter dem Namen Matthias Grünewald. Als er 1528 starb, fand man in seinem Nachlass so eine Kiste und da waren mehrere Schriften Martin Luthers drin. Er war also ein Anhänger der neuen evangelischen Bewegung gewesen. Und dazu passt auch dieser riesige Zeigefinger, den man da sieht, der ist ja überdimensional, von diesem Johannes dem Täufer alias Matthias Grünewald. Der Hinweis, auf diesen Jesus kommt alles an. Christus allein, das war ja eine der Parolen der Reformation. Und das bedeutet in letzter Radikalität und Konsequenz, was in deinem Leben und in deinem Sterben letztlich zählt, ist dieser Jesus Christus. Aber warum? Was ist denn das Heilvolle an diesem Jesus? Ganz ungewöhnlich für die Darstellung in der damaligen Zeit ist dieser Querbalken, der an beiden Seiten so nach unten geht. Dieser Jesus hat auch ein sehr großes Gewicht. Er ist auch größer dargestellt als die anderen Personen. Über dem Finger von Johannes dem Täufer sieht man auch eine Schrift, etwas, was Johannes gesagt hat. Jener muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und so ist dieser Jesus auch überdimensional dargestellt. Dieser Querbalken biegt sich nach unten und so sieht das Kreuz ein bisschen auch wie ein Bogen, wie ein Kriegsbogen. Von solch einem Bogen ist ja am Anfang der Bibel die Rede. Nach der Sintflut setzt Gott seinen Bogen in den Himmel als ein Zeichen seines Bundes mit allen Lebewesen. Und es ist ein Friedensbund. Bei diesem Bogen denken wir natürlich zuerst an den Regenbogen, aber das hebräische Wort im Alten Testament bezeichnet auch den Kriegsbogen. Durch diesen Jesus schließt also Gott einen Friedensbund mit uns, ja mit allen Geschöpfen. Und dieser Frieden, der hat auch konkrete Auswirkungen. Man sieht bei Jesus diese Seitenwunde, da fließt Blut raus und auch unten bei den Füßen dieses rote Blut. Und die Farbe Rot ist, das ist heute genauso wie damals, ist auch ein Bild für die Liebe. Und in der Tat, nirgends kann man ja eine tiefere Liebe sehen als bei diesem Jesus. Dass jemand aus Liebe Zeit und Kraft für andere Menschen investiert, das kommt oft vor. Manche opfern auch mal ihren Urlaub oder vielleicht sogar Jahre ihres Ruhestandes. Gelegentlich begeben sich Menschen auch für andere in Lebensgefahr. Dass jemand mal für einen anderen stirbt, das ist extrem selten, aber auch das kam schon vor. Dass aber einer wie Jesus sogar für seine Feinde stirbt, am Kreuz noch für sie bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und wenn man dann noch dran denkt, dass das ja der Sohn Gottes ist, der das ist, der den himmlischen Palast verlassen hat und der nun so schmählich, dreckig und elend da hängt, das ist eine unvorstellbare Liebe. Und diese aus Jesus sozusagen herausfließende Liebe verändert Menschen und diese Welt. Die beiden Männer tragen Umhänge der Liebe, rote, leuchtend rote Umhänge. Ihre Liebe kommt nicht von innen, sie kommt von außen, so wie ein Umhang von außen umgelegt wird. Ihre Liebe kommt von Jesus her. Bei Johannes dem Jünger links zeigt sich die diakonische Liebe, die sich um den Mitmenschen kümmert. Und bei Johannes dem Täufer rechts zeigt sich die missionarische Liebe. Er zeigt auf Jesus, auf den im Leben und im Tod alles ankommt. Er lädt ein zum Glauben. Und beides war damals in dem Krankenhaus in Isenheim im Elsass vorhanden, war da. Für dieses Krankenhaus wurde dieses Bild gemalt. Es ist nur ein Bild, es sind mehrere Bilder, die Matthias Grünewald gemalt hat. Das Krankenhaus wurde betrieben von einem Mönchsorden, dem Orden der Antoniter. Und der Leiter des Krankenhauses war Chefarzt und Seelsorger in einem. Heil und Heilung, das, was heute leider im Bereich der Gesundheit häufig auseinanderfällt, fiel damals zusammen. Und jeder Kranke wurde auch einmal vom Krankensaal in die Kirche getragen und konnte dann dieses Bild sehen. Und dann geschah Folgendes in der Kirche. Zunächst einmal durfte der Kranke auch das aussprechen, was ihm auf der Seele liegt. Seine Lasten, seine Schuld. Im Bild wird das dargestellt in diesem Lamm, das man da sieht. Dieses weiße Lamm. Denn Johannes der Täufer hat ja einmal über Jesus gesagt, seht dort das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Also, all das durften die ablegen, ihre fehlende Liebe zu Gott, zu ihren Mitmenschen, zu sich selbst, ihre ganzen Lasten. Und danach wurde mit den Kranken das Abendmahl gefeiert. Daran erinnert der Kelch unterhalb des Lammes. Wir nehmen Leib und Blut von Jesus zu uns. Wir nehmen sozusagen dies in uns auf, was Jesus aus Liebe zu uns getan hat. Dass er sich selbst ja alles dahingegeben hat. Ja, wie bekommen wir also Zugang zu diesem heilvollen Leben? Dieses ewige Leben, von dem Johannes 3, Vers 16 spricht, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Matthias, der Maler, macht es deutlich. Wir bekommen es durch den Glauben, das ist der Zeigefinger. Wir bekommen Zugang durch die Worte der Heiligen Schrift, das ist das Bibelbuch, das Johannes der Täufer trägt. Und wir bekommen Zugang durch das Abendmahl, das Lamm und der Kelch deuten darauf hin. Und nach dieser Beichte und dem Abendmahl wurde dann, wie bei Maria von Magdala, wurden die Hände gefaltet und es wurde für die Kranken gebetet. Für ihr Heil, aber auch ganz konkret für ihre Heilung. Und es wurde für Heilung gebetet, obwohl diese Heilung damals nur selten eintrat. Denn dieses Krankenhaus behandelte Fälle, die in der Regel tödlich verliefen. Aber man ließ sich da nicht beirren. Glaube ist ja manchmal auch ein bisschen was Verrücktes. Man lässt sich nicht einfach von der Realität beirren. Wenn eben keine irdische Gesundheit eintritt, dann wird aber auf alle Fälle eine ewige Gesundheit eintreten. Die Kranken litten unter Ergotismus, einer Mutterkornvergiftung. Sie wurde auch höllisches Feuer genannt. Feuer nannte man die Krankheit deshalb, weil das Symptom, das zuerst auftrat, war ein entsetzlich brennender Schmerz. Die Glieder wurden brandig und faulig. Und genau diese Krankheitssymptome trägt auch der gekreuzigte Jesus an sich. Matthias Grünewald malt ihn als jemanden, der die gleiche Krankheit hat wie die Patienten im Krankenhaus. Weil es eben in Jesaja 53 heißt, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Ja, dieser unsere Krankheit tragende Jesus, das ist der Grund unserer Hoffnung. Diese Hoffnung, die so wunderbar Offenbarung 21 beschreibt. Gott wird alle Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Eine neue Welt wartet also auf uns. Aber sie ist auch schon da in dieser alten Welt. Auf Golgatha wurde das Fundament gelegt. Und der da auf Golgatha hing, der ist als Lebendiger mitten unter uns. Eingehüllt in seine Liebe dürfen wir jetzt mitten in dieser alten Welt schon ein Stück weit eine neue Welt bauen. Es ist also nicht einfach unsinnig, was Albert Schweitzer da getan hat. Aber wir müssen es nicht so tun aus der Haltung heraus, wir müssen retten, was eigentlich nicht zu retten ist, sondern wir tun es von dieser Hoffnung heraus. Verbunden mit diesem Christus gehen wir in diese Welt, tragen Lichtzeichen in diese Welt und freuen uns auf die neue Welt, die wir einmal sehen können, sehen werden. Amen.